Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Heute sitze ich in meinem Büro im Forsthaus. Ich gucke raus. Der Wald ist schon ganz herbstlich, logischerweise. Also die Blätter fallen. Ich finde die Atmosphäre einfach schön. Ne? Also wenn dann so ein Windstoß, die bei manchen Bäumen ja schon die letzten Blätter von den Bäumen fegt. Das ist einfach schön. Also das Einzige, wenn wir übrigens mal bei den Jahreszeiten sind, was ich nicht so mag, ist dieses matschige, gut, das haben wir natürlich in den letzten Wochen auch viel gehabt, matschige Wetter, aber so zum Winterausgang, so Februar, März, ach, dann wäre ich langsam ungeduldig in Bezug aufs Frühjahr. Also das sind so, die ist so die einzige Zeit, wenn es dann viel regnet und das, man geht raus in Gummistiefeln und das spritzt bei jedem Schritt so hoch, dass es bis zum Schritt hoch spritzt. Nee. Also das mag ich dann nicht. Aber soweit sind wir ja nicht. Wir sind ja jetzt schön im satten Herbst und ich sitze jetzt hier drin. Aber nur, dass ihr mal wisst, wie ich sitze, das ist, die Fenster sind so über Eck angeordnet. Das ist, das Zimmer hat hier, ich glaube, es sind 8 Quadratmeter oder so höchstens. Das ist ein wirklich kleines Büro. Ist ja auch ein kleines Forsthaus. Und ja, wie gesagt, die Fenster sind so über Eck angeordnet. Da kann ich nach vorne raus, über die Wiesen, bis zum Wald, auf die Berge gucken. Direkt hier ums Haus stehen ja ganz, ganz viele, bis zu 200 Jahre alte Bäume. Ja, das ist, also ich bin quasi im Wald. Was heißt quasi? Ich bin im Wald, aber ich sitze hier einen Meter drin, hinter der Scheibe. Und möchte heute nochmal eine Folge Wald aktuell machen zum Thema Bundeswaldinventur. Hatten wir schon, habt ihr vielleicht auch gehört. Aber heute mal noch ein bisschen stärker fokussiert, weil es da mittlerweile ein paar sehr, sehr schöne Ansätze gibt. Für mich ist das nämlich ein Wendepunkt und zwar ein positiver. Hört sich ja erstmal komisch an, weil die Ergebnisse sind ja nicht doll. Ne? Die Ergebnisse sind nicht doll, aber daraus muss es jetzt Konsequenzen geben, wenn jetzt nicht alle verrückt geworden sind und davon gehe ich mal nicht aus. Deswegen schauen wir uns erstmal die detaillierter nochmal die Ergebnisse an. Und dann schauen wir uns an, wie kann man die interpretieren. Wir bleiben dabei übrigens überwiegend heute auf der Homepage des Bundeslandwirtschaftsministeriums beziehungsweise auf dem PDF, also der amtlichen Verlautbarung zur Bundeswaldinventur. Die könnt ihr euch auch sehr schön runterladen. Falls ihr die Folge am Schreibtisch hört, könnt ihr natürlich auch parallel dazu mit reinschauen. Aber ich beschreibe euch das so, dass ihr das eigentlich nicht braucht. Und daraus müssen jetzt zwingend ganz, ganz viele Konsequenzen folgen, die positiv für den Wald sind. Und das ist das Schöne. Also die Bundeswaldinventur ist trotz ihrer schreckenden Ergebnisse ein Weckruf, ein Wendepunkt. Also ich sehe das positiv. Wir haben eigentlich alle, also wir in der Szene, ne, Naturschutzverbände und so weiter, auf diese Bundeswaldinventur gewartet, weil wir sicher waren, dass die Ergebnisse so werden, wie sie sich jetzt bestätigt haben. Haben übrigens anscheinend nicht alle so kommen sehen. Da gibt es aus der konservativen Forstwirtschaft auch immer noch so ein bisschen komische Zwischenrufe. Aber das wollen wir heute gar nicht machen, sondern wir schauen jetzt mal auf die Seite der Bundesregierung, und zwar des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Und zwar gibt es da ein PDF. Das ist das, wo ich sagte, das könnt ihr euch runterladen. Und da ist auf Seite 46 eine sehr schöne Grafik. Bleiben wir vielleicht mal erstmal bei den Schlagzeilen. Die Schlagzeilen waren ja, der Wald wird zur Kohlenstoffquelle. Von Natur aus sind Wälder Kohlenstoffsenken oder Kohlenstoffkreisläufe. Also eine Kohlenstoffsenke heißt, durch Photosynthese verbasteln die Pflanzen, also Bäume und alles, was da so Photosynthese betreibt, verbasteln die so viel CO2 und lagern das ein, dass trotz Atmung, die veratmen ja auch wieder einen Teil, Bäume sterben, ne? Dann sind Bakterien, Pilze, die fressen das auf und atmen dann wieder CO2 aus, dass trotz dieser Prozesse von Leben und Sterben in Summe unterm Strich mehr Kohlenstoff in den Wald eingelagert wird, als alle zusammen wieder ausatmen. Dann ist der Wald eine Kohlenstoffsenke. Also auf Dauer reichert sich dann immer mehr Kohlenstoff an. Ein Kohlenstoffkreislauf hieße, das hält sich die Waage, ne, zwischen Leben und Sterben. Und die Bilanz ist null. Das gibt, solche Wälder gibt es, ich glaube vor allem in den Tropen, da ist der Umsatz relativ hoch, also wenn da was stirbt, wird das sehr schnell wieder veratmet und die Böden speichern dann nicht so viel Kohlenstoff. Das ist hier, und wir reden jetzt ja über europäische Wälder, Wälder unserer Breiten und ganz speziell Wälder in Deutschland, aber das ist übertragbar, ihr merkt das schon auch für die gesamte Großregion in Europa. Unsere Wälder hier sind zumindest Stand heute Kohlenstoffsenken. Das heißt, wir haben überall junge Wälder durch Forstwirtschaft. Meistens sind es ja auch Plantagen. Aber selbst da, wo wir halbwegs vernünftige heimische Wälder haben, also Eiche, Buche, Ahorn, Esche, keine Ahnung was, da lagern Wälder über Jahrhunderte noch Kohlenstoff ein in Summe. Dazu gibt es übrigens auch eine schon vergleichsweise alte Studie, Carbo Europe IP heißt die. Die wurde 2009 veröffentlicht, 2008 gemacht, 2009 veröffentlicht, wo ich mit einem riesen Wissenschaftskonsortium, es waren glaube ich über 400 Leute beteiligt, die da geforscht haben. Und da gibt es, da ging es um Kohlenstoffkreisläufe in der Landschaft und zum Thema Wald war da eine eindrucksvolle Grafik, die zeigt, dass Wälder unserer Breiten selbst nach vielen Jahrhunderten noch Kohlenstoffsenken sind. Na, also dass sich das weiter anreichert, der Kohlenstoff erstmal in der oberirdischen Biomasse, also sprich in Bäumen. Was ihr so in Größenordnung habt, also bei uns, die Wälder, die haben so um die 350, 360 Kubikmeter Holz. Das wird halt blöderweise alles immer nur in Holz gemessen. Pro Hektar, also das Hektar ist 100 mal 100 Meter Fläche. 350 Kubikmeter Holz kann man da messen. Und in Urwäldern, also wir waren mal in einem in Rumänien, der hatte alleine 400 Kubikmeter Totholz pro Hektar plus 1200 Kubikmeter lebendes Holz. Also ungefähr, also mehr sogar als das Vierfache. Jetzt gibt es auch andere Urwälder, also auch Buchenurwälder, die haben weniger. Aber auf jeden Fall, sagen wir mal, irgendwas zwischen einem Doppelten und einem Vierfachen könnten Wälder anreichern im Laufe der Jahrhunderte. Und davon sind unsere Wälder also noch weit weg. Das heißt, eines fernen, fernen Tages, vielleicht in 1000, 2000, 3000 Jahren, man weiß das nicht, werden solche Wälder vielleicht zu Kreisläufen, aber dazu kenne ich keine Forschung. Also auf jeden Fall, für unsere Zeit jetzt gilt, Wälder sind hiesige Wälder auf lange, 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 lange Zeit Kohlenstoff senken und keine Kreisläufe. Das muss man wissen. Ne? Und wenn es jetzt heißt, der Wald wird zu einer CO2-Quelle, dann suggeriert das irgendwie, ach Mensch, jetzt ist das so heiß geworden, die Bäume können nicht mehr. Da baut sich was ab im Ökosystem und gast jetzt aus. Also irgendwie ist das Ökosystem kaputt. Und die gute Nachricht ist, das stimmt nicht. Das ist sowas von grottenfalsch. Und das dröseln wir jetzt mal zusammen auf. Wirklich völliger, völliger Nonsens. Das kann man sehr schön sich anschauen. Und zwar in einer ersten Grafik, die hatte ich ja schon mal vorhin, bevor ich wieder von Hölzchen auf Stöckchen gekommen bin, Seite 46 in diesem PDF. Ich verlinke euch das, keine Sorge, braucht ihr jetzt nicht aufzuschreiben. Da sind die Kohlenstoffvorräte im Wald in Deutschland aufgeführt. Da sehen wir zum Beispiel, wie sich das entwickelt hat seit 1990. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, wir gucken uns mal die letzten 5 Jahre an. Da gab es eine Kohlenstoffbilanz. Wir können nachher auch ein bisschen weiter zurückgehen. Aber wir schauen einfach mal, was hat sich in den letzten 5 Jahren verändert. Die unterirdische Biomasse wurde etwas weniger. Und also das sind Millionen, also für den gesamten Wald in Deutschland, Millionen Tonnen Kohlenstoff. Die Angaben immer in Millionen. 167 2017, 2022 163. Also die unterirdische Biomasse hat ein wenig abgenommen. Was übrigens nicht wundert, ne, denn wenn es große Kahlschläge gibt, die seht ihr überall, ne, dann erwärmt sich Boden, die Pilze, Bakterien bauen den Bodenkohlenstoff dann verstärkt ab und der wird dann natürlich logischerweise weniger. Jetzt ist nicht der ganze Wald kahl in Deutschland, ne, das sind, naja, also da kommen wir gleich noch drauf, das sind mindestens 5% der Fläche, die schon kahlgeschlagen sind. Und auf den Flächen gast dann halt sehr viel Bodenkohlenstoff aus. So, und das sieht man in Gesamtsumme. 95% sind ja demnach nicht kahlgeschlagen. Dadurch ist im Gesamtschnitt die Abnahme nicht ganz so stark. Also 167 waren es, jetzt sind es 163. Die Streuauflage hat interessanterweise ein wenig zugenommen, von 924 Millionen Tonnen auf 936 Millionen Tonnen. Okay, dazu eine kleine Zunahme gegeben. Kann ich euch gar nicht sagen, woran das jetzt liegt. Es können aber übrigens auch Reisig sein, Schlagabraum von frischen Durchforstungen, ne? Das wird auch die Streuauflage. Dann kommt ein interessanter Punkt, Holzprodukte. Also man rechnet jetzt in die Kohlenstoffbilanz des Waldes Holzprodukte mit ein. Ich finde das komisch. Das wäre so ähnlich, als wenn die Erdölindustrie sagt, naja, wir tragen etwas weniger zum Klimawandel bei, als ihr alle denkt, weil wir speichern ja Kohlenstoff in Plastik. Und Plastik ist langlebig, also muss das aus der Bilanz raus, beziehungsweise auf die positive Seite geschlagen werden. Ist natürlich völliger Quatsch. Demnach wäre Mikroplastik ja was Gutes. Das setzt sich ja überall in den Böden ab und bleibt für Jahrhunderte im Kreislauf, aber eben nicht in der Atmosphäre. Das ist ja das Blöde an Mikroplastik, dass es sich nicht abbaut. Und das würde man der Erdölindustrie zugute rechnen. Also, naja, also es tauchen hier in der Kohlenstoffbilanz tauchen Holzprodukte auf. Und das ist ja immer das, was erzählt wird. Leute, baut mit Holz, Holz als Produktspeicher, so heißt das dann. Also speichert doch den Kohlenstoff in Produkten und draußen im Wald bindet der Wald neuen. Und so kann man immer das Neugebildete in Produkte fließen lassen und den Kohlenstoffspeicher in Form von Produkten erhöhen. Das klingt ja erstmal logisch, ne? Also ich sitze ja hier auch am Holzschreibtisch. Hier das Holzhaus hat einen Holzdachstuhl. Das Haus ist von 1934. Also der Kohlenstoff im Dachstuhl ist schon recht lange gespeichert. Und draußen im Wald sind ja neue Bäume nachgewachsen, ne? Und so kann man, wenn man diesen Produktspeicher immer weiter erhöht und der im Wald, die Masse bleibt gleich, könnte man ja einen Teil des Kohlenstoffs so langsam in Form von Produkten aufbauen. Und quasi indirekt der Atmosphäre entziehen. Dass das nicht funktioniert, sieht man übrigens, und jetzt gehen wir mal weiter zurück, ihr seht schon, ich muss schmunzeln, nach 1990. 1990 war der Holzverbrauch viel, viel geringer als heute. Der Holzeinschlag teilweise nur halb so hoch wie heute oder noch weniger. Den hat man damals gewollt erhöht. Die Branche, ich weiß ja selber, da war ich junger Förster, die heulte rum, wir können viele Sachen nicht verkaufen und die Preise fallen. Und dann hat man versucht, den Holzabsatz anzukurbeln. Damals gab es übrigens noch den Holzabsatzfonds. Das war Zwangswerbung für Holzverbrauch. So ähnlich wie bei Fleisch. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, ist ja auch total irre. Und so, das gab es auch für Holz, ne? Holzabsatzfonds, da wurde zwangsweise von jedem verkauften Kubikmeter Holz eine Abgabe einbehalten vom Staat und in Werbung gesteckt. Das ist echt irre, ne? Und das hat das Bundesverfassungsgericht dann gestoppt, weil es gesagt hat, Leute, es ist nicht Aufgabe, gerade in den öffentlichen Wäldern, den Holzverbrauch anzukurbeln, sondern ihr müsst euch um Schutz und Erholung vorrangig kümmern. Das Bundesverfassungsgericht übrigens zweimal angemahnt. Also das erste Mal bei diesem Urteil zum Holzabsatzfonds, der daraufhin eben verboten worden ist. Aber gut, also man hat es versucht. Danach gab es aber noch, man lässt sich ja doch nicht von dem Bundesverfassungsgericht aufhalten. Dann gab es eine Charta für Holz. Das heißt, man hat wirklich versucht, den Holzabsatz pro Kopf erheblich zu steigern und das ist gelungen. Demnach, so, und jetzt kommen wir wieder zu der Grafik zurück, müsste ja der Kohlenstoff, also wenn man sagt, hey, das wird so lange in diesen Kohlenstoff, in diesen Holzprodukten gespeichert über Jahrzehnte, Jahrhunderte, ne, das sind ja alles langlebige Produkte, wir wollen ja alle keine Wegwerfprodukte aus Holz. Wenn man das so ankurbelt, den Holzverbrauch, dann müsste ja der Kohlenstoffspeicher in Holzprodukten steigen, ne? Also alles, das wird dann ermittelt, ne, bei dieser Kohlenstoffbilanz. So ganz grob, was haben wir denn alles an Kohlenstoff in Holzprodukten gespeichert? So, und 1990 lag die Zahl bei 215 Millionen Tonnen und 2022, also nach den erheblichen Steigerungen des Holzeinschlags, und ist ja wirklich irre gestiegen, Holzeinschlag, ist die Zahl gefallen auf 212 Millionen. Ist nicht viel gefallen, aber ist ein bisschen gefallen. Das heißt, das Märchen, man könne durch mehr Holzverbrauch mehr Kohlenstoff in Produkten speichern, stimmt nicht. Ende der Durchsage. Also ganz klar, es werden ja neue Häuser gebaut, gar keine Frage, aber es werden ja auch alte abgerissen. Und Altholz wird, glaube ich, so ungefähr zu 80% verbrannt. geht also in die Atmosphäre zurück. Es wird ein neues Haus gebaut, ein anderes wird abgerissen. Bilanz leider null und sogar fallend, ne, seit 1990. Also man kann durch mehr Holzverwendung ausweislich dieser Statistik, und es ist ja seitdem deutlich mehr Holz verwendet worden, es ist übrigens seitdem auch deutlich mehr mit Holz gebaut worden, es ist auch deutlich mehr mit Holz geheizt worden, insgesamt ist viel, viel mehr Holz verwendet worden, der Papierverbrauch ist gestiegen und so weiter, ist alles gestiegen. Aber das, was aktuell in Produkten gebunden ist, also verarbeitetes Holz, was als Möbel oder Dachstuhl oder sonst was rumsteht, ist nicht mehr geworden. Mhm. Taucht, also das sagt diese Bilanz schön und rechnet, aber diesen, sagen wir mal, Biomasse-Speicher, dem Wald zu. Das Plastik bei der Erdölindustrie lässt grüßen. So, Totholz haben wir noch. Totholz ist tatsächlich gestiegen. In den letzten Jahren um 10 Millionen Kubikmeter. Das wundert nicht. Ihr seht ja überall die toten Fichten stehen. Das ist jetzt kein Verdienst ökologischer Forstwirtschaft, sondern eigentlich ein Ausweis des Scheiterns der konventionellen Forstwirtschaft. Also wenn Totholz wirklich bevorzugt in alten Laubwäldern liegen bleibt, was ja auch passiert teilweise, da ist eine Erhöhung toll. Aber wenn wir mehr Fichtentotholz haben, das ist natürlich Quatsch. Wir wissen ja alle, wo das jetzt herkommt. Der Borkenkäfer bringt es zum Absterben. Und die Forstindustrie kommt gar nicht so schnell hinterher, das alles abzusägen. Und deswegen sind zum Zeitpunkt der Ermittlungen halt sehr viele tote Fichten mit reingerechnet worden. Deswegen ist der Totholzanteil gestiegen. Und dann haben wir noch die oberirdische Biomasse. Die oberirdische Biomasse ist erstmal gestiegen seit 1990. Und dann seit 2017 wieder gefallen. Und nicht viel, 30 Millionen Kubikmeter, das ist schon eine Menge. Doch, 30 Millionen Kubikmeter gefallen, das wird auf die Borkenkäfer zurückzuführen sein, auf den Klimawandel. Nein, ist es nicht. Es ist die Forstwirtschaft selber gewesen, die ausweislich der Bundeswaldinventur mehr genutzt hat, als nachgewachsen ist. Natürlich ist ein erheblicher Teil, ich glaube es sind 41%, das stand hier irgendwo, zurückzuführen auf Kalamitäten, also Stürme, Borkenkäfer und sowas. Aber das bedeutet umgekehrt, dass der größere Teil, also 59%, Frischholz war. Also Bäume, die man gar nicht hätte fällen müssen. Und davon abgesehen muss man übrigens auch borkenkäferbefallene Bäume nicht fällen. Also wenn die abgestorben sind, ist der Borkenkäfer nicht drin. Also mindestens mal die komplett abgestorbenen hätte man stehen lassen können. Die wären dann als Totholz erfasst worden und in der Kohlenstoffbilanz nicht als Abgang. Also wenn der Wald zur CO2-Quelle wird, seit 2017, da hat so eine Kohlenstoffinventur stattgefunden, dann ist das, also Totholz baut sich nicht schnell ab, da geht es vielleicht um, wenn überhaupt, ein paar Prozent oder so, ist das fast ausschließlich auf Entnahme zurückzuführen. Also der Wald wird, und das ist die Brisanz bei dieser Bundeswaldinventur, der Wald wird so eine CO2-Quelle durch Holznutzung. Punkt. Also Bäume sind immer CO2-Senken, weil sonst wären sie tot. Also lebende Bäume, und der größte Teil lebt ja zum Glück noch, die lagern weiter Kohlenstoff ein. Also wenn der Wald zur Quelle wird, unterm Strich ausgast, das tut er natürlich nicht. Der Wald gast unterm Strich nicht aus, sondern es wird so viel Kohlenstoff entnommen und der Gas dann in Kaminen, in Heizkraftwerken, in Müllkraftwerken gast der dann das CO2 aus des Waldes. Also der Wald wird nicht zur CO2-Quelle, die Forstwirtschaft wird zur CO2-Quelle. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, das werfe ich dem Bundeslandwirtschaftsministerium auch vor. In diesem Bericht zur Bundeswaldinventur taucht an keiner Stelle die maßgebliche Rolle der Forstwirtschaft auf. Obwohl hier auf sehr, sehr vielen Bildern Holzstapel zu sehen sind, auch Harvester und so weiter, wo man denkt, ja, also die Bilder sprechen da eine klare Sprache. Also überall wirklich abgesägte Bäume. Ich scroll hier gerade mal so ein bisschen durch. Und ja, Es wird überall nur der Klimawandel thematisiert und sagt, nee, Leute, der Klimawandel verschlechtert Bedingungen. Gar keine Frage. Also Wachstumsleistung des Waldes sinkt durch stressige Klimaereignisse, die jetzt ja in kurzer Folge kommen. Keine Frage. Aber in Summe lagert Wald immer noch gewaltige Kohlenstoffmengen ein und dass er zu einer Quelle wird, das ist Forstwirtschaft durch Übernutzung. Und irgendwo stand es auch, dass diese Waldinventur ein ganz wichtiges, ich muss mal gucken, ob ich das auf die Schnelle hier finde, ich glaube nicht, ein ganz wichtiges Instrument zur Erfassung und Überwachung der Nachhaltigkeit ist und sagt, ja, hier haben wir es. Statistische Sicherheit. Die Bundeswaldinventur ist die nationale Nachhaltigkeitskontrolle für die Waldbewirtschaftung. Okay, wenn das die nationale Nachhaltigkeitskontrolle ist, und zwar die amtliche, und dieser ganze Bericht nirgendwo feststellt, dass der Wald übernutzt wurde. Und nochmal, wenn fast 60% der entnommenen Bäume lebendig waren, also ohne Not eingeschlagen wurden für die Holzindustrie, dann ist das in Summe, wenn der Wald, wenn mehr rausgenommen wurde als nachwächst, klassischer Verstoß gegen die Nachhaltigkeit. Das soll also diese Bundeswaldinventur kontrollieren und erwähnt das mit keinem Wort. Da könnte man jetzt sagen, Sätzen 6. Also nicht zur Inventur, die hat ja nur ermittelt. Aber die Interpretation durch das Ministerium, das ist wirklich schwach. Das ist aber auch ein Ansatzpunkt für uns alle als Gesellschaft zu sagen, so Leute, jetzt reicht's. Ihr müsst jetzt mit Wald anders umgehen. Dazu kommen wir gleich, ne, dass das wirklich eine riesen Chance ist, jetzt endlich die Wende einzuleiten. Wir kommen aber nochmal so ein bisschen zur weiteren Interpretation. Also wenn man zum Beispiel sagt, der Laubbaumanteil wächst, ne, ausweichliche Inventur, das ist doch logisch. Wenn Fichte abstirbt, also Anteil ist ja prozentual, wenn absolut massiv Fichte verloren geht und der Bericht hier redet von 2 Millionen Hektar Schadfläche, so heißt das ja. Es ist ein Wirtschaftsschaden übrigens, kein ökologischer. Auch ganz wichtig zu wissen. Ne? Wenn sich eine naturferne Plantage verabschiedet, das ist eine Hoffnungsfläche und keine Schadfläche. Wirtschaftlich ist es eine Schadfläche. Da geistert hier die Zahl, ich weiß nicht, wo die herhaben. Das würde mich wirklich mal interessieren, von 2 Millionen Hektar durch die Gegend. Das ist eine Fläche so groß wie Rheinland-Pfalz. Und nur an Wald, also eine gigantische Fläche, das sind, weiß ich nicht, muss jetzt mal ausrechnen, 17-18% oder was, der ganzen Waldfläche als Schadfläche. So, wenn da also überall Bäume absterben, und zwar ganz überwiegend Fichten, gefolgt von Kiefer, dann ist doch klar, dass ich prozentual mehr Laubbäume habe. Da kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen, ne? Also wirklich. Das ist so, als wenn ich irgendeine Automarke, 2 Mercedes und 2 Golf habe und fahre dann einen Mercedes gegen die Wand und sage, guck mal, VW hat eine Erhöhung des Marktanteils durchbekommen. Ne? Völliger Quatsch. Es ist was weniger geworden, nicht auf der anderen Seite mehr. Doch, auf der anderen Seite wird es auch mehr, weil es auf diesen Kahlflächen ganz häufig massiv junge Laubbäume von selber kommen. Es wird auch aufgeforstet, aber es wird auch eben sehr viel mit Nadelbäumen wieder aufgeforstet. Aber was von Natur auskommt, das sind häufig sehr, sehr viele Laubbäume, Birken zum Beispiel, Zitterpappeln, sowas. Die werden in der Bundeswaldinventur natürlich mitgerechnet. Also diese Ökologisierung des Waldes in den letzten Jahren, die hat der Borkenkäfer zu großen Teilen zu verantworten. Wir kommen auch nochmal zum Thema Waldumbau, ne, weil es häufig heißt, wir haben nicht genug Zeit. Man hätte den Waldumbau bis zum Jahr 2000 abschließen können. Also vor einem Vierteljahrhundert hätte man fertig sein können. Ich habe das hier bei mir im Revier selber gemacht. Würde ich heute nicht mehr tun, aber es wäre gegangen, wenn man das gewollt hätte. Aber man wollte es ja nicht. So, wir schauen mal weiter. Was macht denn der größte Lobbyverband Deutschlands, die AGDW? Es ist wirklich unfassbar, wird übrigens dominiert von großen Großgrundbesitzern, häufig ehemaligen Adelshäusern. Vorsitzender ist ein Professor Bitter, der auch lehrt. Was lehrt er denn? Irgendwas mit Forst auch. Logischerweise möchte man fast sagen. Und diese AGDW hat auf ihrer Homepage stehen eine große 8. Immer noch. Also zumindest zum Zeitpunkt jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, ist es ja immerhin schon jetzt viele, viele Tage nach Verkündigung der Bundeswaldinventur. Da steht drauf, Wald ist Klimaschützer, 8 Tonnen CO2 bindet unser Wald pro Jahr und Hektar. Das stimmt ja auch so grob. Da steht natürlich nicht daneben und die räumen wir komplett raus. Das hat ja die Bundeswaldinventur jetzt ergeben. Also da müsste jetzt eine fette Null stehen oder eine minus 0,1 oder keine Ahnung was. So, und der, ich zitiere jetzt von der eigenen Homepage der AGDW. Er schreibt am 17. Oktober, sieht es auch schon ein bisschen her, es ist eine zweifache Verengung und unangemessen, die Leistung des Waldes allein auf die Klimaschutzfunktion und innerhalb dieser auf die Speicherung von Kohlenstoff im Wald zu reduzieren. Da muss man sagen, Ja, aber ihr macht das selber auf eurer Homepage. Ihr habt euch jetzt viele, viele Jahre damit gebrüstet, dass euer Wald Klimaschützer ist und schreibt das auf der Homepage. Und jetzt, wo rauskommt, stimmt nicht, ihr habt ja alles rausgeholt und noch viel mehr. Und gerade diesem Großprivatwald ist wohl besonders heftig genutzt worden. Jetzt auf einmal schreibt ihr auf eurer Homepage, nee, also es ist unzulässig, dass unangemessen, so nicht unzulässig, sondern unangemessen, die Leistung des Waldes allein auf die Klimaschutzfunktion und die Speicherung von Kohlenstoff im Wald zu reduzieren. Nee, klar, da würde ich mir jetzt auch was anderes überlegen. Also jetzt springt man einfach mal schnell um. Ne? Ganz, ganz typische Reaktion. Und in einer ersten Reaktion haben die Lobbyverbände sich auch zugute geschrieben, die Bundeswaldinventur bestätigt, wie gut sie ja sind. Das bestätigt sie natürlich nicht. Kleines anderes Beispiel, die Klasse älterer Bäume hat zugenommen. Auch das kann man gar nicht belegen mit der Bundeswaldinventur. Die Bundeswaldinventur hört ab Alter 160 auf, Klassen zu bilden. Also davor werden 20er-Schritte gemacht, 140 bis 160, 120 bis 140, 100 bis 120 und so weiter. Dann bis zu den Jüngsten nach unten. Und ältere Klassen gibt es nicht. Möglicherweise, weil sonst auffallen würde, dass es die wirklich nicht gibt. Also eine Klasse 180 bis 200 oder 200 bis 220. Buche kann übrigens locker 500 Jahre alt werden, nur als Beispiel. Eiche natürlich auch, aber auch ganz viele andere Baumarten. Aber wenn man einfach aufhört, sagt 160 und älter, dann kann es sein, dass von einer Inventur zur anderen, wird ja alle 10 Jahre gemacht, mal so ein größerer Block aus der Klasse 140, 160 in die 160er Klasse rutscht. Dann sagt man, die alten Bäume haben zugenommen. Aber hinten raus sind vielleicht die 180-Jährigen, 200-Jährigen oder wie auch immer deutlich weniger geworden. Das fällt nicht auf, weil es diese Klassen gar nicht gibt. Also wir haben mehr ältere Bäume. Ist immer die Frage, auf was beziehe ich das? Beziehe ich das auf Alter 160, 170? Dann sind tatsächlich jetzt ein paar Laubbäume mehr da reingerutscht. Aber hinten raus, also wir sehen es ja, was da passiert, die alten Bäume verschwinden. Es gibt einfach in Deutschland keine Wälder, die wirklich alt werden. Die werden vorher alle abgeholzt. Bis auf winzige, winzige kleine Reste. Also dieses kleine Schnipselchen Hoffnung, also in dem Bericht des Bundeslandschaftsministeriums, es würde jetzt mehr ältere Bäume geben. Leute, es ist immer eine Frage der Bezugsgröße, aber wirklich alte Bäume, das müsste man mal untersuchen, das wird halt überhaupt gar nicht untersucht. Gut, oder zumindest nicht ausgewiesen, so muss man es ja sagen. Ne? Also deswegen kann man es nicht nachvollziehen. Warum habe ich das heute nochmal so ausführlich nachanalysiert? Einfach deswegen, weil jetzt, das ist ein Paradigmenwechsel. Die ganzen Märchen, die wir aus der Forstwirtschaft erzählt bekommen, wir sind nachhaltig, wir ernten weniger als nachwächst. Das ist übrigens noch keine Nachhaltigkeit. Ne? Nachhaltigkeit ist ja, dass das Ökosystem erhalten bleibt, nicht, dass die Menge Nachhaltigkeit garantiert wird. Das wäre so, als wenn ein Kartoffelbauer sagt, ich ernte jedes Jahr die gleiche Menge Kartoffeln, also bin ich nachhaltig. Nee, es kommt doch darauf an, wie viel Gift spritzt der, was macht er mit dem Boden und so weiter. Aber selbst dieses einfachste Kriterium der Mengennachhaltigkeit stimmt jetzt nicht mehr. Also jeder, der behauptet, in Deutschland wird nachhaltig gewirtschaftet in Bezug auf die Menge, der erzählt jetzt Quatsch. Das ist ja jetzt amtlich nachgewiesen, dass das nicht stimmt. Der Wald wird übernutzt. Amtlich festgestellt. Nur nicht so deklariert. Dann ist die Frage natürlich nach der ökologischen Nachhaltigkeit. Die können wir gar nicht beantworten, weil diese Bundeswaldinventur eben nur eine Bundesholzinventur ist. Und das eben nur auf Bäume bezogen. Also eine Bundesbauminventur und streng genommen nur eine Bundesholzinventur. Was ist eigentlich mit dem Boden? Was ist mit den Pilzen? Was ist mit den Insekten? Was ist mit den Vögeln? Was ist mit den Rehen? Was ist mit den Regenwürmern und so weiter? Das ist ja alles nicht untersucht worden. Das ist auch alles Wald. Wie geht's dem denn? Wir denken ja bei so einer Bundeswaldinventur, wir wissen jetzt, wie es dem Wald geht. Nein, wir wissen nur, dass der Wald übernutzt worden ist. Das sagt diese Bundeswaldinventur. Ja, und natürlich noch ein bisschen Baumarten und Altersklassenverschiebung. Ne? Aber grundsätzlich alles mit Zentrum auf Holz, Fokussierung auf Holz. Und Wald hat ja, wie ihr wisst, eben noch ganz andere Wirkungen. Oft das kühlt, sorgt für Regen, dämpft Hochwasser. Übrigens, wenn wir die Klimaleistung mal, das ist ja nur ein Ausschnitt der gesamten Krise, nochmal in Fokus nehmen. Gerade die alten Bäume speichern besonders viel Kohlenstoff und ältere Bäume, das ist ja eine neue Entdeckung, können sogar Methan abbauen. Das alleine, also über Mikroorganismen in der Rinde wahrscheinlich, das alleine macht ungefähr 10% der Gesamtklimaleistung eines Waldes aus. Alles hier nicht berücksichtigt. Und wenn wir mehr nutzen als Nachwuchs und vor allem auch lebende Bäume, dann ist klar, damit killt man auch einen Teil dieser Methanreduktionsleistung. Also diese ganzen schönen Märchen oder baut mehr mit Holz, speichert das in Produkten. Auch das zeigt ja diese Statistik jetzt schön, das hat nicht geklappt in den vergangenen Jahrzehnten. Warum soll das denn jetzt auf einmal klappen in der Zukunft? Ne? Also das ist unsere Rettung, ist es nicht, den Wald draußen abzuhacken und dann zu verbauen und dadurch zu konservieren, klappt auch nicht. Also das bricht alles in sich zusammen. Also für mich, und das war ja der Punkt, warum ich gesagt habe, ich möchte das heute nochmal ausführlicher machen, das ist der Wendepunkt in der Waldwirtschaft. Also jetzt liegen die Karten auf dem Tisch. Natürlich werden jetzt alle Akteure versuchen, sich in die Büsche zu schlagen. Die haben sie aber dummerweise abgeholzt. Ne? Sie stehen jetzt da mit runtergelassenen Hosen. Also die Narrative laufen ja schon. Ne? Wir können nichts dafür, es ist der Klimawandel, es ist der Borkenkäfer. Nein, der größte Teil des Holzes waren lebende Bäume. Ne? Auch so als ich in der Natur. Ja, wir sind nachhaltig, wir schlagen weniger ein als Nachwuchs, stimmt auch nicht mehr. Wir speichern das in Produkten, das ist ganz, ganz klimafreundlich, möglichst viel mit Holz zu machen. Nein, der Produktspeicher ist sogar gefallen. Also alles das liegt jetzt auf dem Tisch. Und natürlich werden wir jetzt ganz, ganz viele solche Rechtfertigungsmeldungen hören und lesen. Da muss man halt immer wieder dagegen halten. Aber insgesamt ist das System jetzt bloßgestellt, es ist kaputt, es funktioniert nicht mehr. Ja, um den Wald steht es insgesamt nicht so besonders gut, aber eben hauptsächlich wegen der Forstwirtschaft. Und das ist ein schöner Punkt, daran können wir ja relativ zügig was ändern. Das neue Bundeswaldgesetz lässt grüßen, was ja diese Lobbyvereine, AGDW zum Beispiel, massiv so unter Beschuss genommen haben und auch dem Bundeslandwirtschaftsminister, dass das jetzt aktuell nichts mehr taugt, der Entwurf, ne, muss man so sagen. Aber das kann man ja auch wieder ändern. Also für mich ist das ein Wendepunkt. Ich gucke jetzt positiv raus, weil dass der Wald so genutzt wird, wie es jetzt rausgekommen ist, das ist ja schon viel, viel länger so. Ist ja nicht plötzlich so, oh Schock, jetzt passiert draußen was im Wald. Das ist ja schon längst passiert. Die Bundeswaldinventur ist ja ein Blick in die Vergangenheit. Nee, das ist jetzt einfach amtlich festgestellt und das ist doch cool. Es ist festgestellt, wie schlecht da draußen gewirtschaftet worden ist, auch wenn man es noch nicht so benennen mag, aber das kann man sich ja jetzt alles selber denken. Also ist ja wirklich einfach schlecht versteckt, dieser ganze Kram. Und das ermöglicht es jetzt, nach vorne zu gucken und endlich was Positives für den Wald zu tun. Und flankiert wird das Ganze eben von dem schönen neuen Studiengang in Eberswalde, das habe ich euch auch schon berichtet. Also da tut sich gerade einiges und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Der Wald kann das nach wie vor und der speichert selbstverständlich auch nach wie vor Kohlenstoff. Und wenn man dem nicht ständig Blut abzapft, ne, also wie so ein Aderlass für einen Schwerkranken, immer noch einen Liter weg, das sollte man jetzt sein lassen. Und dann kann der sich auch wieder erholen in Kombination mit der Reduktion von Treibhausgasen aus Verbrennungsmotoren, Heizung und sonstigen Krempel. Ne? Also wir müssen schon, der Wald rettet uns nicht, das müssen wir schon selber machen. Aber der Wald kann sich selber retten. Ne? Und da war ja die Schlagzeile, es ist, sieht gar nicht gut aus. Nein, jetzt auf die Bremse treten mit dem Holzanschlag. Und auch da vielleicht nochmal der Hinweis, ich bin nicht gegen die Nutzung von Holzprodukten. Nein, ich finde das cool. Ne? Ich finde Holzprodukte toll, aber die sind eben nicht umweltfreundlich. Ne? Und genauso, ich finde auch Metallobjekte, ich mag auch einen Computer und meine Podcast-Ausrüstung, aber das sind ja keine Klimaschutzmasken, um sowas zu kaufen. Und man soll halt nicht so viel verbrauchen. Wir müssen jetzt auf die Bremse treten, lasst doch dem Wald mal ein bisschen Erholungspause, überwacht den vielleicht nicht alle 10 Jahre, ist ja auch völliger Quatsch, sondern per Satellit jede Woche und guckt doch einfach, wenn wir was machen, ist es zu viel, sollen wir auf die Bremse treten, dass wir dem mal ein bisschen Luft lassen. Darum geht's und ich bin fest davon überzeugt, diese wirklich hässliche Bundeswaldinventur oder das Ergebnis ist hässlich, das ist der Startschuss in eine bessere Waldzukunft. Und damit wenden wir uns mal euren E-Mails zu. Da sind wieder ein paar sehr, sehr spannende Sachen dabei. Und bevor wir jetzt mit den einzelnen E-Mails starten, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, weil ich immer wieder E-Mails bekomme, du hast doch versprochen, du gehst darauf ein und dann machst es doch nicht. Doch, das mache ich schon. Also bis jetzt kann ich mich nicht erinnern, dass ich eine vergessen habe. Aber das dauert halt. Ne? Also wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, die schicke ich dann zur RTL und dort wird sie geschnitten und bearbeitet, ne, dass das halt einfach vernünftig klingt. Dann gibt es einen Sendeplan, dass wir schauen, wann kommt was. Wobei Wald aktuell ja grundsätzlich alle 2 Wochen kommt. Also schon relativ flott. Aber das dauert halt. Ne? So, und dann wird die Folge halt auf RTL Plus ausgespielt. Die App ist übrigens kostenlos. Und das Podcast hören ist kostenlos. Ne? Manche Leute denken, ja, sie müssen dann was dafür bezahlen. Nee, braucht ihr nicht. Braucht ihr natürlich auch nicht machen. Ihr könnt das auf jeder anderen Plattform hören. Dann dauert das aber nochmal 2 Wochen länger. Ne? Also es wird zuerst bei RTL Plus ausgespielt und 2 Wochen später auf Spotify und Apple und allen anderen Plattformen. Und wenn ihr schnell nachhören wollt, hat der Kerl denn jetzt meine E-Mail beantwortet endlich mal, dann gehört er halt zuerst bei RTL Plus rein. Ne? Dann seid ihr halt ein bisschen aktueller. Ne? Also könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber nur das dazu, ich beantworte das alles. Das dauert halt manchmal ein bisschen dadurch. Gut, wir fangen mal an mit Cassis. Cassis hat geschrieben, dass sie Pflanzen eine musikalische Stimme gibt. Ja, da gibt es tolle Methoden. Diese Elektrik, heißt das Elektrik? Pflanzen arbeiten ja auch elektrisch wie wir. Und dass man diese Signale übersetzen kann in Musik, da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Ja, finde ich eine schöne Anregung. Kann ich natürlich jetzt hier nicht im Podcast machen, aber es ist schön, dass es solche Sachen gibt, weil auch das schafft Naturverbundenheit. Dann haben wir Nino und Nino schreibt über Professor Schellenhuber hier vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der spricht eben wieder von der Bauwirtschaft und mehr bauen mit Holz und so weiter und so weiter. Das wisst ihr ja jetzt, dass das nicht gut geht. Dass es auch nicht funktioniert. Ne? Dieser Produktspeicher Holz ist Quatsch. Und Nino, du schlägst vor, eine gemeinsame Episode mit Herrn Schellenhuber zu machen. Könnte man tun. Ich glaube, das bringt nicht allzu viel. Ich glaube, Herr Schellenhuber hat selber mal gesagt, dass er von Wald nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat. Und das, was er da propagiert, da kann man nur sagen, stimmt nicht. Die Podcast-Folge wäre also sehr, sehr kurz. Tobias hat auch eine Frage und zwar zu den Fichten in den Alpen. Ob die Fichte in den Alpen heimisch ist? Ja, das ist sie. Das sind Eiszeitrelikte. Also die Fichte war ja mal überall hier verbreitet. Ne? Es kommt immer darauf an, zu welcher Epoche man nachforscht, nachschaut, als es hier viel kälter war. Und dann hat sich die Fichtenpopulation nach Norden zurückgezogen mit dem sich erwärmenden Klima. Und in den Alpen ist sie eben in die Höhe gestiegen. Da ist ja auch arktisches Klima bis heute. Also da gibt es tatsächlich heimische Fichten. Und speziell auch in Österreich ist es natürlich eine heimische Fichte. Aber was man in Österreich gemacht hat, genau wie in Deutschland auch, man hat Fichte halt in die Tieflagen gebracht. Das ist eine Hochlagenbaumart. Ne? Und hat sie überall in die Tieflagen gebracht. Und da ist sie natürlich nicht heimisch. Und da sieht man wieder mal sehr schön, heimisch oder nicht heimisch fassen wir häufig in Staatsgrenzen auf, aber wir müssen das in Ökosystemen denken. Und in Österreich ist sie eben vielerorts nicht heimisch. Und man denkt, ja, aber 1 Kilometer weiter, in Klammern, und 1 Kilometer höher ist sie doch zu Hause. Richtig, aber das ist halt ein völlig anderes Ökosystem. Ne? Und dann ist sie in den Tallagen eben nicht zu Hause. Und nochmal das Thema Wolfsabschuss ist natürlich Quatsch, was da gerade in der EU gemacht wird, Wolfsabschüsse zu erleichtern. Das ist ein Ventil, was wir gerade überall sehen. Wenn man politisch, muss man irgendwas auf den Opferaltar legen, wenn man irgendjemand einfangen möchte, in Klammern, meistens ist es uns heute Leute aus dem rechten Spektrum, auch in der EU-Kommission, die man einfangen möchte, und dann opfert man halt zum Beispiel Wölfe. Also ich finde das sehr befremdlich, vor allem hatten wir das ja schon mal, dass Tiere als ja, sogenannte Sündenböcke für alles Mögliche verantwortlich gemacht werden. Und da müssen die Wölfe jetzt anscheinend schon wieder herhalten. Die regulieren sich übrigens allerbestens von alleine. Das sieht man in den Gebieten, wo der Wolf schon länger zurück ist, auch in Deutschland, dass dort nicht ein ständiger weiterer Anstieg der Wolfspopulation erfolgt. Und Dirk hat nochmal eine Frage zu Schellenhuber, der geistert halt bei vielen Leuten rum, wird übrigens gerade als Ikone von Forstveranstaltung zu Forstveranstaltung gereicht. Also nochmal der Professor, der den Holzbau so befürwortet und anscheinend nicht so richtig durchstiegen hat, wie die Gesamtkreisläufe sind. Also ich muss es leider so hart ausdrücken, ne, weil das wird politisch halt genutzt. Also die Bundesregierung hat ja 2023 ein Bauprogramm aufgelegt, um Holzbau zu fördern. Und die Bundesbauministerin und der Schellenhuber, die kennen sich halt gut und die fand das halt anscheinend sehr überzeugend, was sie da sagt. Und dann machen sie halt so ein Bundesbauprogramm mit Holz. Und nochmal, ihr habt es ja gesehen, Bundeswaldinventur sagt, nein, funktioniert nicht. Ne? Also was soll man denn noch auf den Tisch legen an Fakten, um zu demonstrieren, dass das keine gute Idee ist. Und deswegen, Dirk, ist damit die Frage damit auch beantwortet, das funktioniert nicht. Johannes hat mir ein Bild geschickt von einem Feldahorn, den hat jemand geringelt. Was ist Ringeln? Ringeln, da schrappt man die Rinde ab. Also in dem Fall ist es sogar richtig böse geringelt. Richtig tief. Da wird also die ganze Rinde, das Kambium, alles unterbrochen und der Baum überlebt. Ne? Wie du schreibst. Ja. Wie kann der Baum überleben? Jetzt gucke ich mal weiter runter, die Bilder. Ja, die Krone hast du gezeigt, stimmt. Da sieht man, die ist noch grün. Und man sieht, daneben stehen weitere, also mindestens ein weiterer Feldahorn, so wie das aussieht. Ja, wie kann der Baum überleben? Mit Ringeln und bringt man ja die Wurzeln zum Absterben. Also das Baumhirn wird dann quasi hirntot. Weil in der Rinde laufen die Zuckerströme von der Krone in die Wurzeln. Im Holz läuft das Wasser, pumpen die Wurzeln das Wasser nach oben in die Krone und im Gegenzug wird aus der Krone zuckerhaltige Lösung durch die Rinde in die Wurzeln gepumpt. So, wenn ich die Rinde abschäle, dann kriegen die Wurzeln nichts mehr und der Baum verliert sein Gehirn und ist dann tot. Es sei denn, links und rechts stehen andere Bäume, die über Wurzeln oder über ein Pilznetzwerk diesem verletzten, schwer verletzten Mitglied der Sippe ihrerseits Zuckerlösung zupumpen. Dann bleiben die Wurzeln am Leben, können weiter Wasser in die Krone pumpen und die Krone macht Zucker, der zumindest ausreicht, um die Krone am Leben zu halten. Und die Wurzel wird ja von den Nachbarn am Leben gehalten, also bleibt der ganze Baum am Leben. Deswegen sieht er noch so grün aus. Ja, Sascha, treue Seele, du hast dich wieder mal gemeldet. Ich hatte ja gefragt, ist das okay, auch mit den ganzen Fragen beantworten, ne? Oder langweilt das nicht? Ne? Und da haben ein paar auch geantwortet. Also bis jetzt war die Antwort überall ja. Das ist ganz gut, wenn es bei Wald aktuell, das ist ja immer nur bei den Folgen Wald aktuell, hinten dran die Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer beantwortet werden. Ja, freut mich sehr, wenn euch das gefällt. Und wenn ihr mal anderer Meinung seid, schreibt mir das bitte auch gerne. Ich möchte es ja so machen, dass es euch Spaß macht. Paula schreibt mir, da geht es um eine Kiesabbaufläche, zu der 17 Hektar Wald gerodet werden sollen. Und da geht es um einen Rahmenbetriebsplan und Paula möchte gerne eine Einschätzung haben. Paula, das kann ich halt zeitlich einfach nicht stemmen. Ich kriege das ganz oft und es tut mir wirklich total leid. Also ich bin natürlich grundsätzlich immer gegen Waldrodung. Ich war jetzt ja neulich im Saarländischen Rundfunk, da sollten mehrere Hektar Wald für eine Erweiterung des Universitätsgeländes gerodet werden. Das geht natürlich nicht. Ne? Also gerade im Saarland steht so viel Industrie leer. Man sagt, da müsst ihr jetzt nicht noch Wald abhacken, um jungen Leuten irgendwas beizubringen, wie man die Umwelt rettet. Das ist irgendwie nicht schlau. Aber ich kann natürlich nicht in jedes Verfahren mich einlesen. Das müsste ich aber. Ne? Weil für mich ist es gefährlich, für euch übrigens auch, wenn ihr mich zu sowas hinzuzieht, weil wenn ich mich dann äußere und habe keine Ahnung davon, damit machen wir uns dann alle lächerlich und helfen im Wald damit nicht. Ne? Und dazu müsste ich mich leider sehr tief einarbeiten und ich habe wirklich so viel Projekte im Moment am Laufen, um Wald zu schützen, dass ich da leider nicht überall detailliert reinlesen kann. Regina, du schreibst, da ging es glaube ich um den Gewässer-Podcast, genau, mit Jana Isanta Navarro und da ging es ja um Spülmaschinen-Tabs, die eingepackt sind und die sich angeblich, wo sich die angebliche Folie auflöst, aber wie die Wissenschaftlerin sagte, das, was wohl auch zumindest teilweise nicht stimmt und da Mikroplastik übrig bleibt und deswegen sollte man sie immer auspacken und du, Regina, schreibst, es gibt Spülmaschinen-Tabs, die unverpackt sind, die man kaufen kann und dass man die auch einfach halbieren kann. Und das Geschirr wird trotzdem sauber. Ja, das ist auch mal eine Idee, dass man es mal ausprobiert. Stimmt, bei den Tabs ist die Menge ja immer fest vorgegeben. Und je nachdem, wie verschmutzt das Geschirr ist, brauchen wir ja immer nicht die volle Dröhnung. Also, danke für den Tipp, Regina. Claudia fragt aus der Schweiz nach einem merkwürdigen Geräusch. Das hat sich angehört wie ein Regenschauer. Und das kam von den Buchen oder zumindest von Laubbäumen, was das sein kann. Das ist jetzt so zum Herbstbeginn gewesen. Also die E-Mail ist, da seht ihr mal, weil ich da im Rückstand bin, vom 3. Oktober. Ja, ist schon ein bisschen her. Also solche Sachen, also diese so eine Art Schauergeräusche im Wald, das gibt es schon mal immer wieder. Da fällt halt irgendwas runter. Na, das muss nicht direkt in der Umgebung sein, dann würde man ja sehen, was es ist. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Das können Bucheckern sein, die runterrauschen. Ne? Wenn ein bisschen Wind geht zum Beispiel, jetzt gucke ich mal gerade, war Wind im Spiel, ne, in deiner E-Mail? Ne, kann ich jetzt nicht lesen. Das können aber auch Vögel sein, ne, die so ein komisches Rauschen erzeugen. Gerade so jetzt zum Herbst, da kommen zum Beispiel Bergfinkenschwärme hin. Gut, meistens unterhalten sie sich, dann hört man es auch sehr, sehr geschwätzig, sehr, sehr laut übrigens. Aber wenn die fliegen, ne, so durch die Kronen fliegen, auffliegen, wegfliegen, also kann alle möglichen komischen Geräusche entstehen. Übrigens, Regenrauschgeräusche habe ich auch mal von Insektenkot gehört. Das allerdings dann im Juni, als ganz viele Insekten gleichzeitig, das waren in dem Fall Eichenspanner oder so, warte mal, doch, genau, die so einen Eichenstamm kahl gefressen haben. Also schönster Sonnenschein und es rauschte wie bei einem heftigen Gewitterregen und es waren halt alles Kotkügelchen. Also ich, liebe Claudia, ich weiß auch nicht genau, was es bei dir war, aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo solches Rauschen herkommen kann. Claudia, du hast mir ein Bild, das ist jetzt aus Norddeutschland geschickt, oder Bilder, dass da jede Menge dicke alte Bäume gefällt worden sind. Ob das überhaupt so erlaubt ist, ja, ne, das ist immer, halt immer die Frage. Da ist vieles erlaubt, wenn man es zum Beispiel mit Verkehrssicherung begründet. Also die Bäume, die da liegen auf den Bildern, die sehen gesund aus. Es sieht aus, es, oder mit ziemlicher Sicherheit sind es Pappeln. Und dahinter ist ein Haus zu sehen. Ne? Und Pappeln, häufig sind es Hybridpappeln, die man in Deutschland gepflanzt hat. Übrigens früher, weil man dachte, man wüsste, wie die Zukunft wird. Ne? Denkt man ja im Moment auch, wir bauen den Wald um in Deutschland, weil wir wissen, wie das Klima wird in 50 Jahren. Genauso verrückt hat man früher gedacht, man wüsste, was die Leute in 80 Jahren brauchen. Ah, stimmt, fällt mir gerade ein, denkt man heute immer noch, dass man sagt, wir pflanzen zum Beispiel Fichten oder Douglasien wegen Bauholz, in Klammern, was dann in 80 Jahren gebraucht wird. So ein Beispiel sind auch die Pappeln. Das ist Hybridpappel, kanadische Balsampappel, glaube ich, oder mit, ja doch, mit heimischer Schwarzpappel gekreuzt oder sowas in der Art. Also Hybridpappeln, also nichts Natürliches, hat die gepflanzt. Warum? Wegen Obstkistchen oder wegen Streichhölzern. Ne? Es gab ja noch ein Welthölzermonopol. So, und aus der Zeit, so sieht das aus, sind auch die Pappeln da. Ich würde mal sagen, so 60er Jahre, so sieht das aus von der Pflanzung. Und man dachte, cool. Wachsen schnell, bringen viel Holz, ne? Auch das hört man ja heute auch wieder alles in Bezug auf andere Baumarten. Ja, und dann hat sich herausgestellt, es wollen gar nicht mehr so viele Leute Streichhölzer und solche Obstkästchen. Jetzt weiß man halt nicht, was man mit den Bäumen machen soll. Hidi, das war natürlich auch häufig auch so als Alleebäume gepflanzt oder so. Und gerade bei Pappeln brechen halt, gerade bei diesen Hybridpappeln, die Äste sehr leicht ab. Also wirklich sehr, sehr leicht. Und wenn da jetzt so ein Haus in der Nähe ist, und das ist hier zum Beispiel in der Nähe, ne? Oder vorne ist auch ein Maschendrahtzaun zu sehen. Also gerade im Siedlungsbereich, da hat man dann schon Haftungsprobleme. Ne? Also das heißt, dann sollte man die Bäume auf Verkehrssicherheit überprüfen lassen. Und das ist nicht so teuer. Das kostet, ich lasse es ja alle anderthalb Jahre machen. Von diesem Chris Eppinger, den kennt er vielleicht schon aus anderen Folgen. Also ein guter Baumsachverständiger, der haftet dann auch dafür. Ne? Stellt ein Protokoll und sagt dann, ja, bei unseren alten Bäumen, auf die ich auch gerade gucke, die sind gerade relativ frisch begutachtet worden, alles in Ordnung, dann kann ich auch ruhig schlafen, weil ich ja eine Gefährderhaftung habe im bebauten Bereich oder an öffentlichen Straßen. Im Wald gilt das nicht, das habe ich schon ganz oft gesagt und das wird immer wieder zitiert, die Verkehrssicherungspflicht im Wald, die gilt selbst nicht an Premium-Wanderwegen. Da muss man das nicht machen, das sind waldtypische Gefahren. Also an Waldwegen muss man das nicht machen, aber an Straßen, öffentlichen Straßen oder bei Wohnbebauung schon. Und hier, wenn man so viele Bäume auf einmal fällt, dass die alle auf einmal gefährlich werden, kann ich mir nicht erklären. Ich würde das, deine Bilder so interpretieren, Claudia, dass da jemand keinen Bock hatte, die begutachten zu lassen und hat die dann halt alle fällen lassen, so nach dem Motto, dann ist Ruhe. Na, sowas erlebt man leider sehr häufig. Schade, denn jetzt wird es dort wärmer. Natascha, du hast gefragt, du hast einen kleinen Vorstadtgarten und möchtest einen Baum pflanzen. Und der soll Anziehungspunkt für Vögel sein, Schatten spenden, soll aber nicht so groß werden. Und ein Obstbaum soll es auch nicht sein. Also damit kommt dann nicht mehr so wahnsinnig viel in Frage. Ich würde da klassischerweise auf Elsbeere, Speierling, Vogelbeere setzen. Die werden zumindest im städtischen Bereich nicht so groß. Gerade Elsbeere zum Beispiel wird auch deswegen übrigens aktuell viel gepflanzt. Sowas geht. Also heimisch, ne, die Früchte essen die Vögel, sind auch nicht giftig, können auch selber essen oder Marmelade draus kochen, sonst sowas, aber Obst wollt's ja nicht. Was zum Beispiel auch geht, Weil wir hatten auch das ja schon mal in der Folge, Baum und Strauch, die kann man ja eigentlich gar nicht sauber unterscheiden. Und mittlerweile werden viele Sträucher als Bäume angeboten, zum Beispiel Weißdorn. Auch schön. Toll für die Vögel, wird natürlich nicht groß, weil das ist ein Baum oder Strauch, was immer es auch ist, der auch in der Natur nicht so groß wird. Deswegen wird er halt häufig als Strauch gehandelt. Der wird in den Baumschulen schon mal so vorgeastet, dass der einen Stamm bekommt von 2-3 Meter. Und dann darf er oben seinen Strauch-Strich seine Krone bilden. Sowas würde zum Beispiel auch gut passen. Ne? Kommt also auch sehr, sehr gut mit so einem Stadtklima zurecht. Und von dir, Katja, kommt eine Frage, das tut mir echt leid, was du da erlebst. Zum Beispiel, du hast eine Begegnung im Wald gehabt mit einem Jäger auf seinem Weg zum Hochstand. Und es war abends und der hat dich darauf aufmerksam gemacht, dass Jagdzeit ist. Du hast nur die Hauptwege zu benutzen. Und wenn du weitergehst, machst du das auf eigene Gefahr. Und er übernimmt keine Garantie dafür, dass, wenn er auf Wild schießt, dass da was passiert. Ne? Und kurz, du bist dann weitergelaufen, kurz vor dem Auto hat es tatsächlich irgendwo geknallt. Und du schreibst jetzt, aber selbst wenn ich auf Hauptwegen laufe, gibt das doch keine Garantie, nicht erschossen zu werden. Ja, genau, das ist wirklich übel. Also das dürfen Jägerinnen und Jäger natürlich nicht. Also ich würde so Leute anzeigen, muss ich ganz klar sagen. Weil das ist ja, also andersrum betrachtet, er hat eine Waffe. Das ist gefährlich. Es ist extrem gefährlich, wenn hier in Deutschland 400.000 bewaffnete Leute rumlaufen. So viele Leute mit Jagdschein gibt es nämlich. Und noch ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Wenn die schießen, müssen die selber dafür sorgen, dass niemand und nichts gefährdet wird. Das heißt, die müssen freie Sicht auf alles haben, freies Schussfeld und die Kugel muss irgendwo einschlagen hinter dem Ziel. Das sollte ja ein Reh oder ein Wildschwein oder was sein, dass die Kugel stoppt. Also sagen wir mal, die hätten freie Sicht auf das Wildschwein. Zwischen sich und dem Wildschwein ist definitiv nichts, was gefährdet werden kann. Dann müssen sie auch dafür sorgen, dass dahinter nichts ist, was gefährdet werden kann. So eine Kugel kann ja locker 5 Kilometer weit fliegen. Dahinter muss ein Kugelfang sein. Also es kann ein Berg sein, ein Hang, der direkt dahinter ist, oder der Boden, ne? Deswegen sind Hochsitze ja auch hoch, damit man von oben nach unten schießt. Und wenn man daneben schießt, geht die Kugel eben in den Boden. Also die Kugel muss abgefangen werden. Also alles in allem, es muss sicher, sicher, sicher sein, sonst darf kein Schuss abgegeben werden. So, und wenn jetzt ein Jäger sagt, ich schieße und wenn du getroffen wirst, selber schuld, damit sagt er dir ja, ich nehme keine Rücksicht. Ich halte mich nicht an die Vorschriften und meistens sind diese Menschen ja ein wenig fußfaul. Das heißt, das Auto ist nicht allzu weit weggeparkt. Kennzeichen notieren, also nicht keine Konfrontation mit bewaffneten Leuten, das bitte nicht. Aber anzeigen bei der unteren Jagdbehörde oder bei der Polizei. Ne? Weil das da, das ist echt gefährlich. Und Leute, die so denken, sollten eigentlich keine Waffen führen. Und du hast noch eine zweite Frage, was du machen kannst, deine Angst im Wald zu verlieren. Öfter rausgehen. Also im Wald selber ist es grundsätzlich ungefährlich. Also damit meine ich jetzt nicht den Stadtpark oder den Wald direkt vor der Stadt, wo alle möglichen Leute joggen und ihre Hunde ausführen. Ja, da mag es auch mal jemand geben, der oder die nicht wohlgesonnen ist. Aber richtig raus in den Wald, also wie bei uns hier in der Eifel, wenn da jemand dir was Böses wollte, der würde ja verschimmeln hinterm Baum, bevor da jemand vorbeikommt. Also das ist, da kannst du sowas ausprobieren. Also wir bieten das übrigens hier bei uns auch an, mal eine Nacht unter freiem Himmel in der Waldakademie, um Leute da mal an die Hand zu nehmen, weil der Wald ist wirklich der harmloseste Ort überhaupt. Also es ist in jeder Fußgängerzone gefährlicher, aber es ist ja ein emotionales Problem. Ne? Und das kann man nur durch Training, nennt man sowas Konfrontationstherapie, hört sich jetzt in dem Zusammenhang der Frage jetzt ein bisschen übertrieben an, aber so in die Richtung geht's ja, machen. Ne? Es ist wirklich, da passiert gar nichts. Wir haben ja keine gefährlichen Tiere in unserem Wald. Ne? Und gefährliche Menschen, wie gesagt, also wenn jemand wartet, dass er jemanden überfallen kann, das passiert in den großen, weiten Wäldern nicht. Und das da genau, wie ich hingehen, uns mal regelmäßig austesten oder auch mal im Wald übernachten. Das ist übrigens eine Grauzone, ist in Deutschland nicht verboten. Nur das Campieren, ihr dürft kein Zelt aufstellen oder so. Aber wenn ihr sagt, ich möchte mal im Schlafsack pennen, dürft ihr sowas grundsätzlich auch machen. Außer da kommt ein Jäger und sagt, du könntest aber erschossen werden, ich nehme da keine Rücksicht drauf. Den würde ich dann, wie gesagt, anzeigen und dann hört das auch auf. Klaus aus dem Taunus gibt noch eine Anregung, dass man das Waldwetter oder den Wetterwald mal veröffentlichen könnte, zum Beispiel im Rahmen eines neuen Buchs und so weiter. Das machen wir. Das machen wir tatsächlich ständig. Also ich in meinen Büchern und auch wir in der Waldakademie, dass wir die Wetterfunktion des Waldes oder das, was der Wald für Regen, für diese ganzen Dinge macht, was der da bedeutet. Also das haben wir schon ganz, ganz ausführlich gemacht. Aber trotzdem nochmal danke für den Hinweis. Dann gibt's eine weitere Anregung. Jetzt muss ich mal gucken, wo steht denn der Name überhaupt, von der Pia. Und da geht's um Agroforst. Um Agroforst, weil das natürlich eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit ist, mehr Bäume in die Landschaft zu bringen. Und da könnte ich mir tatsächlich mal jemand einladen. Man könnte da natürlich auch Holz gewinnen aus solchen Agroforsten. Ne? Das ist ja letztendlich eine Form der Landwirtschaft, aber eben eine sehr schonende. Stimmt. Müssen wir mal auf dem Schirm mitnehmen. Das hat dann zwar nichts mit Wald zu tun, es ist ja Landschaftsnutzung, aber mit einer schonenden Kombination aus Nutzwald und Landwirtschaft. Ja, nehme ich mal mit auf. Schauen wir mal, was draus wird. Wie gesagt, versprechen kann ich es immer nicht, weil wir ganz viele Anregungen haben, aber ich halte es mal im Hinterkopf, weil es tatsächlich schon öfter gekommen ist. Oliver berichtet hier von dem Mannheimer Erbwald, der Nachbarwald des Hambacher Waldes. Hambi bleibt, kennt ihr ja, ne? Das ist ja der Wald an der Braunkohlegrube des RWEs. Und da will RWE, so berichtest du, jetzt diesen kleinen Nachbarwald, der ja ganz, ganz wichtig ist für den Hambacher Wald, ne? Weil der Hambacher Wald, das sind, glaube ich, noch so 2 Quadratkilometer, der wird sich wahrscheinlich nicht halten können mit dieser riesen Grube nebenan, die sich im Sommer so irre aufheizt, dass der Wald sich eben nicht mehr richtig kühlen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass in der Umgebung Puffer geschaffen werden oder eben Wälder erhalten bleiben, die da noch sind. Und einer davon soll jetzt abgehackt werden, weil das RWE diesen Sand und Kies, die wollen gar nicht die Braunkohle haben, sondern Sand und Kies da abbaggern wollen, um die Kohlegrube zu sichern, ne? Diese steilen Böschungen da abzufangen und so. Also das heißt, um auszusteigen aus der Braunkohle, soll noch mehr Wald gerodet werden. Oh, furchtbar. Furchtbar, ne? Also ich finde das natürlich auch ganz furchtbar. Mache hier damit gerne auch nochmal öffentlich damit darauf aufmerksam, dass man, liebes RWE, das bitte nicht tun soll. Ne? Lukas hat noch eine Frage, warum der Waldboden mehr CO2 ausstößt, wenn Bäume gefällt werden. Ganz einfach, das liegt am Kleinklima zum einen. Ne? Also das heißt, es kommt, heizt sich also deutlich, deutlich auf. Der Boden, ihr kennt das vielleicht vom Komposthaufen. Im Komposthaufen können Temperaturen von, ich glaube, 80 Grad oder so entstehen. Ist richtig heiß. Und dann kommt das alles richtig in Schwung. Also ein Komposthaufen, der richtig warm wird, der baut sich ganz schnell ab. Das ist ja der Sinn der Sache, ne? Dass da Humus draus wird. Aber da wird sehr viel CO2 auch frei. Und draußen im Wald ist genau dasselbe. Ein intakter Waldboden, der hat im Sommer, ich sag mal, vielleicht 20, selbst an einem heißen Sommertag vielleicht 30 Grad Oberflächentemperatur. Also auch der Boden erwärmt sich in Tiefen dann nicht so stark. Und wenn ich das abhacke, der Wald sich nicht mehr kühlt, aktiv durch die Bäume, die Sonne da drauf brutzelt, dann entstehen eben Temperaturen von über 65 Grad. Also der Waldboden wärmt sich auf und dadurch wird alles angekurbelt und sehr, sehr viel CO2, also Humus, abgebaut. Und wir haben übrigens bei den Böden dasselbe Problem wie draußen in den Ozeanen. Wir haben eine schleichende Erwärmung und dadurch eine immer höhere Freisetzung von CO2. Und das Abholzen der Bäume verstärkt das natürlich lokal ganz massiv. Unterirdischer CO2-Speicher, weil du fragst auch, wie viel Prozent macht das Wurzelwerk der Bäume aus. Also das Wurzelwerk selber, weiß ich gar nicht, ob das jemand mal abgewogen hat, aber der unterirdische Kohlenstoffspeicher ist ungefähr so groß wie der oberirdische. Ne? Also alles, was wir oberirdisch sehen, haben wir unterirdisch an Menge nochmal. Renate, du berichtest von Eichennetzwanzen. Ja. Also diese Eier, du sagst, die zwicken auch ganz schön, obwohl die nur 4 Millimeter groß werden. Diese Eichennetzwanzen, die treten massenhaft auf. Die kommen ursprünglich aus Nordamerika und eingeschleppt worden, sind übrigens schlechte Flieger. Also die verbreiten sich hauptsächlich durch menschliche Aktivitäten. Und nach allem, was man weiß, sind die für Wälder nicht so bedrohlich, wenn sie gut gemischt sind. Da gibt es zumindest Stand heute Beobachtungen, also man wird die eh nicht mehr los, ne? Das kann man knicken. Und in gut gemischten Wäldern kann die sich nicht gut ausbreiten. Und die Eiche auch nicht maßgeblich schädigen. So, das ist Stand heute. Ne? Das kann anders aussehen, wenn ich Eichenplantagen habe, also Wälder mit sehr, sehr hohem Eichenanteil, was von Natur aus übrigens gar nicht gibt. Ne? Also die allermeisten Wälder bei uns, die typischen Laubwälder, ist Leitbaumart Buche, mit unter anderem auch Eiche, vielleicht 15-20% Eiche, überall eingemischt. Da kann dieser Neuankömmling gar nicht so viel ausrichten. Aber je mehr das Richtung Monokultur geht, ne, also Mischwald hieße ja Eiche mit Hainbuche gemischt. Das ist eine Eichenplantage, die heißt dann halt Mischwald, weil es zwei Baumarten sind. Aber das ist eine Monokultur. Sowas finden auch diese neu eingeschleppte Wanze ganz toll. Da kommt es zu Massenbefällen und das kann der Eiche dann auch schon zusetzen. Aber finde den Fehler, das Ganze ist ja kein natürlicher Wald. Ulrike, du hast was zu der Eichenfolge geschrieben. Also zwei Sachen. Zum einen habe ich ja nach dem grünen Holz gefragt. Wer kommt da in Frage? Dieses findet man manchmal so Totholz, was wirklich so fast ja petrolfarben gefärbt ist. Und da schreibst du, das könnte sein, dass das der Grünspanbecherling ist. Cool, vielen Dank. Und dass du in der Folge die Mykorrhizapilze der Eiche vermisst. Das stimmt, die hätte ich erwähnen können. Ne, du schreibst es auch nochmal, zum Beispiel den grünen Knollenblätterpilz. Und dass dieser Pilz, den sollte eigentlich jeder kennen. Ja, wir hatten ja gerade jetzt nochmal so einen Vergiftungsfall in den Nachrichten, so einen tragischen. Der ist für 90% aller tödlichen Pilzvergiftungen verantwortlich. Ne? Und es gibt zwei Pilze, die ausschließlich die Eiche nutzen oder umgekehrt die Eiche ausschließlich die. Das ist der Eichenmilchling und also der riecht nach Blattwanzen. Ja? Wenn ihr mal wisst, wie Blattwanzen riecht, also nicht ganz so lecker. Und die Eichenrotkappe, aber die ist ziemlich selten geworden. Also vielen Dank für die Ergänzung, Ulrike. Ich habe hier zwar noch mehr E-Mails, aber jetzt gucke ich mal gerade hier auf meine Aufzeichnungsuhr, ist schon über eine Stunde rum, du meine Güte. Und das für eine Folge Welt aktuell, die hatten wir ursprünglich mal so geplant, dass wir gesagt haben, den machen wir ein bisschen kürzer, so, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten, schieben wir ja dann ein, damit wir, so ist es entstanden, jede Woche ein Podcast-Angebot machen können und nicht alle zwei Wochen. Also früher hatten wir gesagt, wir machen einen Gast, Gästin und dann jede zweite Woche einen Waldspaziergang und das war's. Aber damit ihr euch drauf verlassen könnt, es kommt jeden Dienstag eine Folge, nehmen wir Wald aktuell rein, weil ja gerade so viel zu besprechen ist, macht das auch Sinn. Und jetzt seht ihr, wie viel zu besprechen ist. Es ist so viel zu besprechen, dass diese 20, 30 Minuten gar nicht ausreichen, sondern wir jetzt schon bei über einer Stunde angekommen sind. Ich hoffe, ihr habt so lange durchgehalten, aber ich finde wirklich eure Fragen auch super, super spannend. Konnte also wieder nicht ganz alle beantworten. Also es bleiben noch ein paar auf dem Stapel liegen. Aber in zwei Wochen gibt es ja wieder einen Wald aktuell. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich selber steige jetzt mit meiner Frau aufs Fahrrad und wir fahren nach Wershofen ins Café Blattwerk der Waldakademie. Und dort esse ich wie jedes Wochenende, habe ich gestern schon gegessen, also egal, mache ich heute nochmal eine Waffel und bestelle mir dazu einen großen Kakao und einen doppelten Espresso. Und natürlich sind die ganzen Kalorien, die ich dann verradelt habe, wieder drauf. Aber für mich ist das wie Urlaub. So, das mache ich jetzt. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.